NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Der türkische Präsident Erdogan könnte möglicherweise bei einem Auftritt in Nordrhein-Westfalen für sein Präsidialsystem werben. Sicher ist das nicht, aber es regt sich bereits Widerstand. Dazu auch unser Kommentar. In Niedersachsen ist erneut ein Islamist wegen Terrorverdachts festgenommen worden. In Genf gehen die Syrien-Gespräche weiter mit wenig Aussicht auf einen Durchbruch. Und im Rheinland hat der Straßenkarneval begonnen. Das Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei, das sorgt wieder für politische Auseinandersetzungen hier bei uns. Es wird über einen möglichen Wahlkampfauftritt von Präsident Erdogan in Deutschland spekuliert. Sein erster wäre das nicht. Und wieder gibt es die Forderung, den Auftritt zu verhindern. Die NRW-Landesregierung und die Abgeordneten im Landtag sehen dabei den Bund bzw. die Kanzlerin in der Pflicht. Aus Düsseldorf, Wolfgang Otto.
Die Parteivertreter im nordrhein-westfälischen Landtag sind sich einig. Sie wollen nicht, dass innertürkische Konflikte in Deutschland ausgetragen werden. In seinem Wahlkampf um eine Verfassungsreform in der Türkei werbe Erdogan für die Einschränkung der Grundrechte und die Einführung der Todesstrafe. Das dürften die Parteien in NRW nicht einfach hinnehmen, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Serap Güler. Drohungen und Beschimpfungen gegenüber Andersdenkenden seien völlig inakzeptabel. Auch für Ibrahim Yetim von der SPD ist die Grenze des Hinnehmbaren überschritten.
Wir müssen das als deutsche Gesellschaft nicht aushalten, wenn ein Präsident aus einem anderen Land hier hinkommt und hier Stimmung macht gegen all das, wofür wir stehen. So, und das darf eigentlich nicht sein.
So sieht es auch der grüne Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Mehrdad Mostofisade. Er befürchtet zudem eine Spaltung der türkischen Gemeinde in Deutschland.
Es gibt klare Hinweise darauf, dass Leute bespitzelt werden, dass das Klima unter den Türkinnen und Türken, wobei man sagen muss, es ist ja dritte, vierte Generation zum Teil, also über unsere Mitbürgerinnen untereinander vergiftet wird und das ist ganz schlimm.
Schon am Montag hat der NRW-Innenminister Ralf Jäger von der SPD sein Missfallen geäußert nach dem Wahlkampfauftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen.
Das ist, glaube ich, jetzt Aufgabe der Bundesregierung, im Rahmen der Diplomatie dafür zu sorgen, dass solche Wahlkampfauftritte möglichst in Deutschland nicht stattfinden.
Die Bundesregierung sei jetzt am Zug, einen Auftritt von Erdogan in Deutschland zu verhindern, fordert Jäger. Die Landesregierung selbst sieht keine rechtliche Möglichkeit, die Erdogan-Versammlung zu verbieten. Die Versammlungsfreiheit gelte in Deutschland auch für Ausländer, so Jäger.
Artikel 5 unseres Grundgesetzes gibt jedem das Recht, in Deutschland frei seine Meinung zu äußern. Das heißt, sie noch so sehr abzulehnen. Ich glaube, dieses Grundrecht sollten wir in Deutschland nicht streiten.
Gefordert sei jetzt die Diplomatie. Und die sei Sache der Bundesregierung. Genug Möglichkeiten gäbe es, meint der grüne Fraktionschef Mostofisade.
Frau Merkel kann sehr klar ihrem Kollegen in der Türkei sagen, ich möchte nicht, dass du hierher kommst und ich möchte auch nicht mit einem solchen Politiker Geschäfte machen. Das kann sie sehr deutlich adressieren.
Neue Vorwürfe gibt es gegen das Vorgehen der 4 türkischen Generalkonsulate in NRW. Sie sollen türkischstämmige Eltern aufgefordert haben, jede im Unterricht von Lehrern geäußerte Kritik an Erdogan zu melden. So berichtet es ein Vertreter der Lehrergewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen. Allerdings ohne Namen zu nennen. Die Staatsanwaltschaft prüft deshalb noch, ob sich überhaupt ein Anfangsverdacht erhärten lässt. Es fehlen Zeugenaussagen. Sobald die vorlägen, werde ermittelt, hieß es. Derzeit sei das aber noch nicht der Fall.
Aus Düsseldorf war das Wolfgang Otto. Der türkische Präsident Erdogan hat bereits 2008 und 2014 Wahlkampf bei den Deutsch-Türken hier betrieben. Und beide Male haben Kritiker ihm vorgeworfen, der Integration einen Bärendienst zu erweisen. Dieses Mal monieren sie auch, dass Erdogan für undemokratische Ziele wirbt. Es kommentiert Erkan Arikan.
Warum will der türkische Staatspräsident Erdogan unbedingt in Deutschland und speziell in NRW für seine umstrittene Verfassungsreform werben? Ganz einfach. Kein Politiker würde sich knapp 1,5 Millionen Wahlberechtigte mit türkischem Pass entgehen lassen, zumal Erdogan von seinen türkischen Brüdern und Schwestern hierzulande eh als der einzige Heilsbringer für die Türkei angesehen wird. NRW-Innenminister Jäger will einem ausländischen Politiker, der in seinem eigenen Land die Grundrechte mit Füßen tritt, keine Plattform bieten. Wenn wir aber von unserem Demokratieverständnis ausgehen, darf sich jeder in Deutschland versammeln und seine Meinung sagen. Denn dies sind die Grundpfeiler unserer Verfassung. Aber sollte dieses Recht auch für jemanden gelten, der für die Einführung der Todesstrafe wirbt? NRW-Innenminister Jäger meint, nein. Und deshalb fordert er von der Bundesregierung, Erdogans Wahlkampftour einen Riegel vorzuschieben. Doch in Berlin wird, wenn es um Erdogan geht, geschwiegen. Aber dieses Schweigen hilft niemandem. Nicht den verhafteten Journalisten, die seit Monaten in Gefängnissen sitzen, nicht den unschuldigen Akademikern und am allerwenigsten hilft es der Demokratie in der Türkei. Die Kanzlerin kann oder will sich eine weitere Eskalation der ohnehin belasteten Beziehungen zu Ankara nicht leisten. Daher ist davon auszugehen, dass Berlin in diesem Punkt wieder schweigen und Erdogan gewähren lassen wird. Mir ist es egal, ob in Berlin oder in Düsseldorf über Erdogans Auftritt entschieden wird. Wichtig ist, dass die deutschen Politiker endlich klar Position beziehen. Darf ein Staatschef mit zweifelhaftem Demokratieverständnis seine Innenpolitik in unsere Städte auf unsere Plätze tragen? Die Entscheidung darf am Ende nicht den Betreibern von Veranstaltungshallen überlassen werden. Das ist Sache der Politik. Angeblich haben die Kölner Arena und die Arena in Düsseldorf Erdogan bereits abgesagt. Begründung: zu hohes Sicherheitsrisiko. Es wird sich aber bestimmt eine andere Stadt finden lassen, die Erdogan mit offenen Armen empfängt. Denn eine volle Halle beschert jedem Veranstalter viel Geld. Auf der Strecke bleibt wieder die Demokratie, die in der Türkei eh schon mit Füßen getreten wird.
Präsident Erdogan soll keinen Wahlkampf in Deutschland machen. Erkan Arıkan kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Northeim bei Göttingen ist wieder ein mutmaßlicher Salafist festgenommen worden, weil er einen Terroranschlag vorbereitet haben soll. Vor 2 Wochen hatte die Polizei dort bereits aus demselben Grund 2 Verdächtige festgenommen und der Mann, um den es diesmal geht, soll gestanden haben. Aus Göttingen, Katrin Riggert.
Der 26-Jährige aus Northeim bei Göttingen soll einen Terroranschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant haben, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle, Bernd Kolkmeier.
Er ist verdächtig, mit dem Bau eines Sprengsatzes begonnen zu haben. Daraufhin deuten Sicherstellungen, die in seiner Wohnung vorgenommen worden sind. Es sind chemische Materialien sichergestellt worden, die zur Herstellung eines Sprengsatzes mit dem Sprengstoff TATP benötigt werden, sowie elektronische Bauteile.
Mit den elektronischen Bauteilen hätte der Beschuldigte einen Fernzünder bauen können. Bereits am Dienstag hatten die Ermittler die Wohnung des 26-jährigen Deutschen durchsucht und dort auch zahlreiche Hinweise auf die salafistische Szene gefunden. Was genau sichergestellt wurde und ob der Mann regelmäßig eine salafistische Moschee besuchte, dazu wollte der Oberstaatsanwalt keine Angaben machen. In einer ersten Befragung hat der Beschuldigte allerdings bereits zugegeben, dass er einen Anschlag geplant hatte.
Er hat selbst eingeräumt, geplant zu haben, Polizeibeamte oder Soldaten in einen Hinterhalt zu locken und diese mit dem selbstgebauten Sprengsatz zu töten.
Bislang gäbe es keine Hinweise darauf, wo der geplante Anschlag verübt werden sollte. Ob der Beschuldigte Kontakte zum sogenannten Islamischen Staat hat und ob es Mitwisser oder Mittäter gibt, ist noch unklar, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle, Kolkmeier. Auch zu einem möglichen Motiv könnten noch keine Angaben gemacht werden.
Es wird jetzt natürlich mit Hochdruck ermittelt. Es werden die Funde, die man gemacht hat, ausgewertet und es werden mögliche Querverbindungen geprüft. Und das bleibt alles jetzt den Ermittlungen vorbehalten.
Erst vor 2 Wochen hatte die Polizei bei einer groß angelegten Razzia 2 Terrorverdächtige in Göttingen festgenommen. Der Anfangsverdacht hatte sich laut Generalstaatsanwaltschaft aber nicht bestätigt. Die beiden Männer sollen jetzt abgeschoben werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 26-jährige Northeimer keine Kontakte zu den beiden Göttingern. Wie sie dem 26-Jährigen auf die Spur gekommen sind, dazu wollten die Ermittler nichts sagen. Der Terrorverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.
Im Norden Syriens haben Rebellen der Freien Syrischen Armee die Stadt Al-Bab von den IS-Milizen zurückerobert, offenbar mit Hilfe türkischer Einheiten. Diese schweren Kämpfe überschatten die Syrien-Gespräche, die heute in Genf weitergehen. Die Voraussetzungen sind ohnehin schwierig, denn das Assad-Regime fühlt sich gestärkt, seit es den Osten Aleppos wieder eingenommen hat. Aus Genf, Dietrich Karl Meurer.
Schon der erste Tag der Beratungen lässt erahnen, die Verhandlungen dürften schwierig werden und sich in die Länge ziehen. Der Syrienbeauftragte der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, traf getrennt voneinander Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition. Bei diesen Treffen sollten eigentlich Details zum Ablauf der Gespräche ausgelotet werden. Zum Beispiel, ob die Delegationen der verfeindeten Parteien überhaupt in einem Raum zusammenkommen werden. Bis zum Nachmittag wurde nichts über diese Treffen mitgeteilt. Noch für heute war eine Eröffnungszeremonie geplant, auf der der UNO-Diplomat die Delegationen formell begrüßen wollte. Mit den Beratungen in Genf soll ein politischer Friedensfahrplan angestoßen werden. Der beinhaltet drei Grundziele: eine möglichst von vielen anerkannte Übergangsregierung, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung und schließlich freie und faire Wahlen. Vor Beginn des Treffens wurden Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch gebremst. Der sei nicht zu erwarten. Vielmehr wolle man in Genf den Weg ebnen hin zu einer politischen Lösung.
Aus Genf Dietrich Karl Meurer. Einen weiteren militärischen Schlag gegen den sogenannten Islamischen Staat gibt es offenbar auch im Irak, und zwar in der IS-Hochburg Mosul. Irakische Truppen hatten mit Unterstützung US-amerikanischer Soldaten dort ja bereits den Ostteil der Stadt eingenommen, und heute sind sie auf den Flughafen Mosuls vorgerückt. Das könnte der entscheidende Schritt sein, die ganze nordirakische Stadt zurückzuerobern. Jürgen Striak mit Einzelheiten.
Zuerst hatte das Staatsfernsehen des Landes die Eroberung des Flughafens gemeldet. Es berief sich dabei auf Informationen von eigenen Korrespondenten vor Ort. Inzwischen haben Militärvertreter diesen Teilsieg bestätigt. Wir befinden uns hier am Haupteingang des Flughafens, erklärt Ahmed El-Ranimi, ein Leutnant der schnellen Eingreiftruppe der Armee. Wir konnten den gesamten Komplex relativ schnell einnehmen. Zuletzt hatten sich die Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat im Flughafengebäude verschanzt. Aber unsere Einheit konnte ins Gebäude eindringen, erklärt ein anderer Offizier der Eingreiftruppe. Wir kontrollieren das Gelände jetzt komplett, ebenso wie die benachbarte Zuckerfabrik. Neben dem Flughafen befindet sich außerdem ein Militärkomplex mit Übungsplätzen und Kasernen, von dem die IS-Terroristen offenbar ebenfalls vertrieben werden konnten. Der Flughafen im Süden der Stadt ist seit längerem schon außer Betrieb, aber seine Rückeroberung ist ein wichtiger strategischer Sieg. Das Gelände soll als Ausgangsbasis für weitere Angriffe dienen. An der Offensive gegen die Terrormiliz in Mosul, die im Oktober begann, sind neben 100.000 irakischen Soldaten auch schiitische Milizen und kurdische Kämpfer beteiligt. Im Januar wurde der Osten der Stadt zurückerobert. Die Offensive auf West-Mosul begann am vergangenen Sonntag. Eine internationale Militärallianz unter Führung der USA unterstützt die Kämpfer aus der Luft. Außerdem würden rund 450 US-Soldaten die irakische Armee beim Vormarsch auf West-Mosul beraten. Im dicht besiedelten Westen der Stadt sollen sich noch mehrere hunderttausend Zivilisten aufhalten. Etliche von ihnen versuchen, sich vor den Gefechten in Sicherheit zu bringen. Wir sind geflohen, als der Beschuss immer intensiver wurde, obwohl IS-Kämpfer uns zurückschicken wollten, sagt Hamad Kalaf aus West-Mosul. Ja, sie wollten uns aufhalten, bestätigt eine Frau. Sie schossen auf uns. Gott sei Dank gelang einigen die Flucht, aber andere fielen getroffen zu Boden.
Die SPD ist im Umfragehoch und ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz räumt bei den Beliebtheitsprozenten so richtig ab. Etwas aber könnte die Hochstimmung trüben, wenn Schulz in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident versucht hätte, seinen Mitarbeitern lukrative Karrieresprünge zuzuschanzen. Das hatten verschiedene Medien berichtet, und diese Vorwürfe prüft jetzt das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Hat Martin Schulz in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident Mitarbeiter begünstigt? Diesen Vorwürfen geht das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung nach. Deutsche Medien hatten über fragwürdige Prämienzahlungen berichtet. Die europäischen Betrugsermittler wollen prüfen, ob der Verdacht ausreicht, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Dafür müsse es genügend Anhaltspunkte für Betrug und Korruption geben, die zulasten des EU-Haushalts gingen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte zuletzt berichtet, Martin Schulz habe sich als EU-Parlamentschef persönlich dafür eingesetzt, dass sein enger Mitarbeiter Markus Engels besondere Vertragskonditionen bekommen habe. Schulz habe den beim Europaparlament in Brüssel eingestellten SPD-Mann auf Dauerdienstreise nach Berlin entsendet, was dem Mitarbeiter Extrazulagen einbrachte. Engels sollte Schulz' Aktivitäten in Deutschland unterstützen, heißt es in einem Schreiben. Die Verwaltung des Europaparlaments sieht nach eigenen Angaben keine Rechtsverstöße des früheren Präsidenten. Neben dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung geht auch der Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments den Vorwürfen nach. Er hat einen Fragebogen an die Parlamentsverwaltung geschickt und will wissen, warum mindestens einem Kabinettsmitglied von Schulz ein Gehaltszuschuss zwischen 1.300 und 2.200 Euro gewährt wurde, während die Zahlung normalerweise nur bei rund 500 Euro liegt. Martin Schulz war von 2012 bis Anfang 2017 Präsident des Europaparlaments. Seit Ende Januar ist er Kanzlerkandidat der SPD.
Aus Brüssel war das Karin Bentsch. Um mögliche Vorteilsnahme geht es auch in Frankreich. Die Chefin des Front National, Marine Le Pen, die gibt sich gerne als politische Sauberfrau, die gegen die angeblich korrupten etablierten Politiker antritt, so wie Donald Trump und andere Populisten es auch tun. Jetzt aber ermittelt die französische Justiz gegen Le Pens Büroleiterin wegen mutmaßlicher Scheinbeschäftigung im EU-Parlament. Der Front National-Chefin scheint das aber nicht viel anhaben zu können. Aus Paris, Katrin Hondel.
Hausdurchsuchung in der Parteizentrale. Enge Mitarbeiter der Parteichefin werden von der Polizei verhört. Die Justiz eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen die Büroleiterin und Vertraute der Politikerin, die Präsidentin von Frankreich werden will. Und auch für die Kandidatin selbst könnten sich die Ermittler bald interessieren. Die Lage ist also ernst. Eigentlich, denn die Vorwürfe wiegen schwer, gerade für die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die gerne die einsame Kämpferin gegen korrupte und egoistische Politiker gibt. Geld des EU-Parlaments, also Steuergelder, sollen sie und andere Abgeordnete des Front National zweckentfremdet haben und damit nicht wie vorgesehen parlamentarische Assistenten, sondern Front National-Mitarbeiter bezahlt haben. Doch an Marine Le Pen scheint der Skandal abzuprallen.
Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Voilà, ils le savent pertinemment.
Die Franzosen könnten unterscheiden zwischen wirklichen Affären und politischen Intrigen, so die Reaktion der Front National-Chefin, als ihre Mitarbeiter in Polizeigewahrsam genommen und verhört wurden. Es ist die übliche, seit Jahren und Jahrzehnten trainierte Antisystem-Rhetorik. Le Pen und der Front National als Opfer gemeiner Machenschaften der Mächtigen, die ihren Aufstieg mit allen Mitteln verhindern wollen. Doch nach einer aktuellen Umfrage wollen, Skandal hin oder her, weiterhin 25% in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für Le Pen stimmen. Und die Kandidatin selbst dreht den Spieß einfach um. Tenor: Nicht sie habe Probleme mit dem Gesetz, sondern die Justiz mit der Demokratie.
Elle ne doit pas venir perturber la campagne présidentielle, car c'est un moment.
Die Justiz dürfe den Präsidentschaftswahlkampf nicht stören, verkündete Le Pen gestern zur besten Sendezeit im Fernsehsender TF1, denn die Wahl sei ein fundamental demokratischer Moment für das Land.
Fondamental pour notre pays.
Dem konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hat der Vorwurf der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau als parlamentarische Assistentin im Wahlkampf schwer geschadet. Dass eine ähnliche Affäre Le Pen nun offenbar nichts anhaben kann, hat sicher auch damit zu tun, dass die Front National-Chefin EU-Gelder zweckentfremdet haben soll. Dass ausgerechnet die Anti-Europäerin und Frexit-Befürworterin Le Pen von der EU profitiert und ihr damit schadet, schockiert Front National-Wähler eben nicht weiter. Um die zu beeindrucken, meinte der Politikwissenschaftler Thomas Guénolé im Radiosender Europe 1, müsste schon eine außerordentlich schwerwiegende Affäre passieren.
Das Sturmtief Thomas rüttelt den Karneval durch. In Düsseldorf ist das Bühnenprogramm zu Weiberfastnacht vorzeitig beendet worden. Die Sorge war, Orkanböen hätten das Bierzelt hinwegfegen können. Aber auch in den Norden zieht das Unwetter. Es gibt amtliche Unwetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen und für das südliche Niedersachsen. Stefan Laps ist unser Wetterexperte. Fangen wir doch mal in Nordrhein-Westfalen an. Wie ist die Lage denn da zurzeit?
Ja, zurzeit haben wir es wirklich mit dem stärksten Sturmfeld immer noch über Nordrhein-Westfalen beispielsweise zu tun. Es wird jetzt auch in den nächsten Stunden immer noch ein bisschen mehr werden. Es kommen wieder von den Niederlanden neue Schauerstaffeln auf uns zu und damit kann es eben verbreitet im Land schwere Sturmböen, teilweise auch orkanartige Böen geben. Wir sprechen hier von Größenordnungen zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde. Ganz vereinzelt sind sogar auch mal Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde oder darüber nicht ausgeschlossen. Und das wird dann auch vor allen Dingen nochmal in der ersten Nachthälfte ein Thema, nämlich dann, wenn der Tiefkern einmal über das westliche Niedersachsen hinwegzieht. Auf der Rückseite wird der Luftdruck sehr schnell und stark ansteigen. Und das bedeutet vor allem dann nochmal für das Rheinland, aber auch für das Münsterland und Ostwestfalen-Lippe, dass es nochmal ganz vereinzelt sogar Orkanböen bis ins Flachland geben kann.
Sie haben Niedersachsen schon angesprochen. Welche nördlichen Bundesländer trifft's denn heute Nacht?
Ja, also das wird tatsächlich noch eine etwas schwierig zu beantwortende Frage sein, weil nämlich der Tiefkern, der wird einmal im Laufe des Abends und in der kommenden Nacht wirklich über den Norden Deutschlands hinwegziehen. Das heißt also über das nördliche Niedersachsen, über Schleswig-Holstein und Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Das heißt, etwa so von Ostfriesland über den Raum Cuxhaven bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins, aber auch im Norden Mecklenburg-Vorpommerns, da wird man von Sturm gar nichts mitbekommen. Anders ist es dagegen wirklich auf der Südseite des Tiefkerns, also sprich das mittlere Niedersachsen, Raum Bremen und dann wirklich bis runter zum Göttinger Wald und zum Harz hin. Da besteht weiterhin die Gefahr von schweren Sturmböen im Laufe des Abends und in der kommenden Nacht, teilweise orkanartige Böen und wenn es wirklich ganz heftig kommt, in einzelnen kräftigen Schauern, kann es sogar auch hier einzelne Orkanböen geben. Richtung Hamburg und auch im Süden Mecklenburg-Vorpommerns beispielsweise, da werden es lediglich einzelne Sturmböen werden.
Viele Karnevalsjacken werden sich davon ja nicht abhalten lassen, aber haben Sie für alle anderen einen Tipp, außer zu Hause zu bleiben?
Ja, auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man jetzt heute Abend draußen unterwegs ist, sich möglichst nicht irgendwie in der Nähe von Wäldern beispielsweise aufhalten oder wo vielleicht noch anderswo lose Gegenstände zu finden sind, weil die können eben bei solchen Windgeschwindigkeiten doch schon mal ein ziemlich gefährliches Geschoss werden und dann besteht eben schon Gefahr für Leib und Leben.
Unser Wetterexperte Stefan Laps war das. Für die Karnevalsfans sind das natürlich keine guten Aussichten. Heute an Weiberfastnacht am ersten Tag der Straßenkarnevals im Rheinland. Der ist in Köln wie üblich um 11.11 Uhr eröffnet worden. Und natürlich hat der Regen die Jacken überhaupt nicht davon abgehalten, sich in die fünfte Jahreszeit zu schunkeln. Aus Köln, Jochen Hilgers.
3, 2, 1. Yeah!
Es war 11.11 Uhr und 40 Sekunden, als Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit dem Festkomiteepräsidenten Markus Ritterbach die letzten Sekunden bis zur offiziellen Eröffnung des Straßenkarnevals herunterzählten. Und tausende bunt kostümierte Jecken zählten auf dem Altermarkt mit. Öt hätt noch immer Jotje Jang, es ist noch immer gut gegangen, ist Artikel 3 des Kölner Grundgesetzes. Und heute stimmte das tatsächlich. Die Stimmung war dabei vielleicht noch etwas besser als in den Vorjahren, weil es nämlich nicht so pickepacke voll war. Einige hatten sich offenbar doch von den schlechten Wetterprognosen vom Feiern abhalten lassen. Am Vormittag jedenfalls war es in Köln mit 10 Grad angenehm, weder Regen noch Sturm. Erst später wurde es windiger und dann regnete es auch. Tausende zog es dann in die umliegenden Kneipen bzw. in die langen Schlangen vor den Eingängen.
Ich komme ganz aus Ostfriesland, ne? Und ich warte jetzt hier schon 2 Stunden.
In puncto Kostümen gibt es im Straßenkarneval wohl nun 2 Tendenzen. Es überwiegen die Standardverkleidungen aus den Karnevalskaufhäusern. Nur wenige haben sich fantasievoll und kreativ verkleidet. Donald Trump ist häufig zu sehen. Nett anzusehen auch 2 junge Studenten, die als Duschkabinen unterwegs sind.
Na, weil wir einfach ziemlich frische Jungs sind aus dem Norden. An so einer Art Rucksackkonstruktion haben wir eine lange Stange und obendran ist ein Duschkopf.
Im bunten Treiben fällt heute besonders die hohe Zahl der Sicherheitskräfte auf. 2300 Polizisten sind bis tief in die Nacht unterwegs. Dazu hunderte Beamte vom Kölner Ordnungsamt. Nicht zu zählen das Heer der Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten. Die Jecken stört es nicht, im Gegenteil.
Die ganzen Zäune, die hier sind, also ich habe keine Angst.
Den härtesten Tag erlebt das Kölner Dreigestirn, das mehr als 20 Auftritte hat. Die 3 werden auf einer Welle der Begeisterung getragen. Genau übrigens wie vergangene Woche in Mainz, wo zum ersten Mal seit 1823 ein Kölner Dreigestirn zu Gast war. Dort sangen Prinz, Bauer und Jungfrau aus vollem Hals: Am Rosenmontag bin ich geboren, am Rosenmontag in Mainz am Rhein. Heute heißt es natürlich Viva Colonia und Alaaf statt Hillau. Die Welt ist wieder in Ordnung.
Aus Köln war das Jochen Hilgers. Der Kölner an und für sich denkt ja gerne, seine Stadt sei der Mittelpunkt der Welt und an Karneval sowieso. Das sehen einige Astrophysiker aus den USA und Belgien garantiert ganz anders, denn sie haben gerade 7 Planeten entdeckt, die in Größe und Masse der Erde ähneln. 3 von ihnen könnten möglicherweise sogar bewohnbar sein. Allerdings liegen sie 40 Lichtjahre entfernt. Aus Washington, Jan Bösche.
Gibt es Leben irgendwo sonst im Weltall? TRAPPIST 1 könnte die Antwort auf diese Frage sein. Wissenschaftler aus Belgien und den USA haben den kleinen Stern schon länger im Blick. Jetzt haben sie Hinweise gefunden, dass er von mindestens 7 Planeten umkreist wird. Michel Dion von der Universität in Liège in Belgien leitet das Forscherteam. TRAPPIST 1 ist sehr viel kühler und kleiner als unsere Sonne. Darum sind die Planeten der bewohnbaren Zone sehr viel näher mit sehr kurzen Umlaufzeiten. Das Jahr auf dem Planeten dauert darum nur zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen. Auf dem Planeten gibt es eine Seite, die immer im Licht ist, und eine, die immer im Dunkeln liegt.
If you were on the surface of one of these planets, you would have a
Wenn man auf einem der Planeten stünde, hätte man einen wunderbaren Blick auf die anderen. Nicht als Lichtpunkte am Himmel, sondern wie wir den Mond sehen. Strukturen so groß wie der Mond, teilweise größer. Von den 7 Planeten rechnen die Wissenschaftler 3 der sogenannten bewohnbaren Zone zu. Das heißt, die Daten lassen darauf schließen, dass es dort Leben geben könnte. Die Astronomin Nicole Lewis erklärte, einer von ihnen sei dafür der beste Kandidat, TRAPPIST-1e.
It's very close in size to Earth.
Seine Größe entspricht fast genau der Erde. Er bekommt auch in etwa die gleiche Menge Licht wie die Erde. Das bedeutet, auf TRAPPIST-1e könnte es ähnliche Temperaturen geben wie auf der Erde. Der Stern und seine Planeten sind rund 40 Lichtjahre entfernt. Im Weltall ist das Nachbarschaft. Ein Flug dorthin würde aber trotzdem hunderttausende Jahre brauchen. Entdeckt haben die Wissenschaftler die Planeten mit Hilfe von zahlreichen Teleskopen auf der Erde und im All. Planeten verdunkeln ihren Stern kurz, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Daraus errechnen die Wissenschaftler dann Umlaufzeit, Größe und Dichte. Weil TRAPPIST-1 verhältnismäßig nah ist, hoffen die Wissenschaftler, noch mehr über die Planeten herauszufinden, sagte Sarah Seeger vom MIT.
And the reason the TRAPPIST planets are so significant is that they are accessible to observations with the James Webb Space Telescope.
Die TRAPPIST-Planeten sind so bedeutsam, weil sie mit dem James-Webb-Teleskop beobachtet werden können. Wir können mit dem James-Webb-Teleskop auch nach Gasen suchen, die dort nicht hingehören, die von Leben erzeugt worden sein könnten. Sauerstoff, Ozon, Methan und andere. Das James-Webb-Teleskop ist ein Weltraumteleskop, eine Kooperation von NASA, ESA und der kanadischen Raumfahrtagentur. Es soll im kommenden Jahr ins All gebracht werden. Es soll helfen, noch viel mehr Planeten in anderen Sonnensystemen zu finden und zu untersuchen. Für die Planetenjäger gibt es also noch genug zu tun. Erst einmal feiern sie aber ihren Erfolg mit TRAPPIST-1 und seinen Planeten A bis H. Diese nüchternen Namen müssen erst einmal bleiben, bedauert Forschungsleiter Dion.
Well, we have plenty of possibilities which are all related to Belgian beers, but we don't think they will become official, so.
Sie hätten viele Möglichkeiten, Namen zu vergeben, die aber alle mit belgischem Bier zu tun hätten. Darum glaubten sie nicht, dass sie offiziell werden.
Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden entweder in Los Angeles oder in Paris stattfinden. Denn Bewerber Nummer 3, Ungarns Hauptstadt Budapest, will sich aus dem Rennen zurückziehen. Offiziell bekannt gegeben hat sie das noch nicht, aber die Regierung drängt darauf. Denn offenbar stehen viele Ungarn nicht mehr hinter der Bewerbung und die Regierung will nicht riskieren, ihre Unterstützung einzubüßen. Einzelheiten von Mareike Zeck.
Die Entscheidung kam aus der Politik. Budapests Bürgermeister István Torlosch und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán setzten sich zusammen und dann trat Torlosch vor die Öffentlichkeit und gab bekannt, Budapest will seine Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2024 zurückziehen. Dabei hatte Orbán eigentlich angekündigt,
wenn die Bevölkerung darüber entscheiden will, dann soll sie das tun. Die Regierung verspricht, dass sie sich dann an den Willen des Volkes halten wird.
Orbán hatte die Olympia-Bewerbung der ungarischen Hauptstadt von Anfang an unterstützt. Doch in Budapest regte sich schnell Widerstand. Mehr als 250.000 Budapester beteiligten sich an einer Unterschriftenaktion und erzwangen damit einen Volksentscheid. Angeführt wurde der Widerstand von der Aktivistengruppe Momentum Movement, die Olympischen Spiele für Gigantismus und Geldverschwendung hält.
Ungarn braucht keine Olympischen Spiele im Jahr 2024. Olympia ist großartig, vielleicht in Zukunft. Aber jetzt brauchen wir das Geld für die Modernisierung unserer Schulen, um die Krankenhäuser auszubauen, um Millionen von Menschen aus der Armut zu retten und um die Infrastruktur auszubauen.
Ein Referendum wollte die ungarische Politik mit ihrem freiwilligen Rückzug der Bewerbung jedoch offensichtlich vermeiden. Auch weil viele Budapester den Volksentscheid als Möglichkeit sahen, sich gegen den rechtskonservativen Orbán zu stellen. Und es gab ja bereits ein Olympia-Referendum, das negativ ausfiel. In Hamburg hatten die Bürger 2015 mehrheitlich gegen eine Bewerbung für Olympia 2024 gestimmt. In Rom, anfangs ebenfalls im Bewerberpool, verweigerte das Parlament zwar eine Volksabstimmung, dort zog dann aber die Bürgermeisterin die Reißleine. Losgetreten wurde der Trend aber in den USA, als Bostons Bürgermeister die IOC-Bewerbung nicht unterschreiben wollte. Jetzt, da nur noch 2 statt 5 Städte im Rennen sind, ist das Internationale Olympische Komitee in großer Verlegenheit.
Das war das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast tun auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info.